3, 2, 1, 0. Wir starten. Hallo, lieber Ole.
Hallo, lieber Simon.
Ich erreiche dich aus meinem Kontrollzentrum. Erreiche ich dich in deinem Kontrollzentrum?
Ist dein Wohnzimmer dein Kontrollzentrum?
Ja, hier habe ich über all meine politischen und populistischen Belange die vollste Kontrolle. Ich habe gekontrollmaxed.
Ich habe gebetmaxed.
Das und Kakao
ein bisschen wie Gebettnest. Nein, du weißt schon. Also, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auf jeden Fall krasser Bettmensch.
Ja.
Ich habe ja ein 2x2-Meter-Bett. Mhm. Ich würde sagen, dass ich eigentlich, also sicherlich 50% meiner Bücher, 50% meiner Skripte, 50% all meiner Gedanken und Gefühle im Bett habe und gehabt habe.
Mhm.
Und da wir festgestellt haben, dass ja unser Podcast dann eigentlich immer ganz cute wird und irgendwie, wenn wir zusammensitzen und ich dich von deiner Couch aus sehen kann, also diese Coziness der Sache gut tut, dachten wir, dass ich heute mal ausnahmsweise in meinem Bett aufnehme. Ich habe mir einen heißen Kakao gemacht, deswegen muss ich leider ab und zu schlürfen. Ich werde das später im Schnitt hoffentlich irgendwie rausbügeln, aber...
Nein, ich finde, du solltest es drin lassen, dass es so eine richtig cozy Atmosphäre wird.
Nee, sorry. Also Essensgeräusche in einem Podcast, so ASMR-mäßiger Mikro, also ich drehe mich schon weg.
Du isst ja nichts, du trinkst hier nur deinen Kakao.
Ja, aber diese Schluckgeräusche, verstehst du? Das Schlürfen.
Ja, aber das ist ja quasi Ambient Noise. Das ist ja Ambient Noise für eine cozy, aufrechte Atmosphäre.
Okay, ich weiß nicht, ob wir heutzutage auf diesen Podcast-Plattformen Umfragen machen können, aber ich möchte wirklich wissen, wie viele Leute Essens- und Trinkensgeräusche als cozy Atmosphären-Sounds wahrnehmen und wie viele einfach nur abgrundtief. Also mein Bruder hasst ja Schmatzgeräusche, also wirklich abgrundtief. Da gibt es sogar ein Wort für, das ich vergessen habe. Und ich habe auch teilweise Bananen extra gegessen, wo ich Bananen gar nicht so gerne mag, einfach nur um ihn zu ärgern.
Mm.
Also ich kann es schon verstehen.
Ja, ich kann es auch verstehen. Ich denke mir nur so, wenn man so schön so einen Podcast hört von seinen beiden liebsten Podcastern und dann ist vielleicht noch so Regen im Hintergrund und einer der Podcaster schlürft sein Kakao, dass es so ein Gesamtbild einfach schafft. Ich sehe, du bist nicht überzeugt. Okay.
Ja. Vielleicht bin ich ja mehr überzeugt von dem, was du uns inhaltlich...
Dass alle Menschen in diesem Land und darüber hinaus diesen Artikel lesen, weil er basiert auf dem Essay The Demand for Silence, also der ist schon mal auf Englisch irgendwo anders erschienen. Und ich lese einfach mal so ein bisschen aus dem Anfang vor. Als ich zu schreiben begann, poppten ständig Nachrichten auf mein Handy. Zitat: Sie fahren die Vidradne hinunter und steigen aus einem schwarzen Auto aus. Gatne, Autokontrollen, es sieht schlecht aus, Razzia. An der U-Bahn-Station Gnata Juri, direkt auf dem Bahnsteig, ein paar Auberginen mit einem Tablet, seid vorsichtig da draußen. Diese Live-Updates wurden auf Telegram gepostet, in einem der vielen Kanäle, auf denen in Kiew Zivilisten einander vor Rekrutierungsrazzien warnen. Eine Aubergine ist ein Polizist oder Beamter eines territorialen Rekrutierungszentrums oder Territorial Center of Recruitment and Social Services, kurz TCR oder auch TCK. Herrscht sonniges Wetter, gibt es keine Kontrollen. Oft klingen die Nachrichten so vertraulich, als wende man sich an Verwandte. Dann schleicht sich eine absurde Politnachricht dazwischen. Auf Kreuzung Dnipro-Ufer und Truska-Wetzka-Straße, alles sauber, keine Probleme, folgt: Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird irgendwann enden, denke ich. Trump. Binnen Stunden verschwinden die Nachrichten. Ich kopiere sie für meinen Text. Das Verfolgen solcher Kanäle ist strafbar. Einige ihrer Gründer und Administratoren wurden festgenommen und könnten im Gefängnis landen. Zur Einschüchterung werden immer wieder Fotos von entsprechenden Verhaftungen veröffentlicht. Aber sofort taucht ein neuer Kanal auf. Also beginnt der Artikel und es ist wirklich es ist eben nicht nur ein Bericht, sondern es ist eine Reportage von dieser ukrainischen Autorin, die sich da offensichtlich auch rumgetrieben hat in diesen höchst illegalen Gefilden, in diesen Kanälen, in diesen Chatgruppen, die offenbar die ganze Zeit gelöscht werden, die verfolgt werden, die natürlich verfolgt werden, weil es ein bisschen so ein Open-Source-System ist, wie man der Zwangsrekrutierung entkommt. Ich gehe mal ein bisschen weiter im Text. Im Mai 2024 wurde angesichts der neuen russischen Offensive das Wehralter von 27 auf 25 Jahre gesenkt und die eingeschränkte Wehrpflicht fast völlig abgeschafft. Alle Männer zwischen 18 und 60 mussten ihre Daten in einer staatlichen Datenbank aktualisieren. Alle im betreffenden Alter sind prinzipiell wehrpflichtig. Wer über 22 ist, darf das Land nicht verlassen. Die Dienstbefreiung ist ein Privileg, aber keine Garantie. Der Status wird regelmäßig überprüft. Die Demobilisierung nach 36 Monaten wurde gestrichen. Trotz hoher Geldstrafe.
Ja. Darf ich eine Sache schon mal gleich einhaken,
ja,
damit wir die Zahlen noch im Kopf haben? Das heißt, du sagst, ab 25 geht's los.
Genau.
Aber ab 22 dürfen sie nicht das Land verlassen.
Genau.
Das heißt, hier wird ja schon auf eine 3-Jahres-Spanne hinweg gesehen, wir brauchen Soldaten und zwar Nachschub. Das wollte ich nur mal.
Genau, genau.
Schon mal,
ja, genau. Und die Regelung, dass die 18- bis 22-jährigen Männer überhaupt aus der Ukraine ausreisen dürfen, ist auch erst wenige Monate alt. Also das wurde Ende August beschlossen, dass das geht. Und nachdem das wieder erlaubt wurde, dass Männer in dieser Alterskohorte das Land verlassen dürfen, sind Hunderttausende davon aus dem Land gegangen, sind geflohen. Einfach weil sie vielleicht auch gedacht haben, gut, das ist vielleicht irgendwann demnächst nicht mehr möglich. Deshalb müssen wir jetzt diese Möglichkeit nutzen. Weiter im Text. Trotz hoher Geldstrafen haben laut Berichten 1,5 Millionen Männer ihre Daten nicht aktualisiert. Eine enorme Anzahl von Menschen versucht, die Mobilisierung zu vermeiden. Viele misstrauen dem Verfahren. Die Größenordnung spricht für sich. Es gibt einen riesigen Raum des Inoffiziellen für Ahnungen, Meinungen, Zweifel und Entschlüsse, die öffentlich nicht zum Ausdruck kommen. Ich habe das nicht nur so mitgebracht, den Text, sondern ich hatte vor ein paar Tagen, nämlich am Freitag, eine Diskussion im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin. Und zwar vor einem Journalistenverband, dem Verband der ausländischen Presse. Also im Prinzip ein Journalistenverband für AuslandskorrespondentInnen, die in Berlin stationiert sind. Und dann wurde ich da eingeladen und es gab quasi in diesem Verein eine interne, ja, also Einladung für die JournalistInnen, die da Mitglieder sind. Und diskutiert habe ich mit Arthur Weigand. Arthur Weigand ist auch Autor, Publizist. Kennst du den zufällig?
Nee.
Genau, also der macht viel, schreibt viel über die Ukraine. Der hat 2 Bücher geschrieben. Einmal über seine eigene, so post-sowjetische Herkunft. Und dann sein jüngstes Werk heißt Ich würde für euch kämpfen. Mein Bruch mit dem Pazifismus.
Der ist das.
Genau,
ah,
der
ja,
dieses Antwortbuch auf das Buch von Ole Nymon geschrieben hat. Also es hat auch eigentlich ein gleiches oder ein ähnliches Cover. Es ist so ein bisschen Flexan.
Das ist schon raus, oder?
Genau, das ist schon draußen.
Und wurde auch krasser Bestseller, oder?
Auf jeden Fall, also mindestens so erfolgreich wie Oles Buch.
Aber naja, hast du das gelesen? Oder hast du oder Ole das gelesen?
Nee, ich habe mir tatsächlich eine digitale Version davon schicken lassen im Vorfeld von der Diskussion und habe da so ein bisschen drin rumgescrollt. Ich habe auch eine Review gelesen in der Berliner Zeitung von Kevin Gensheimer über das Buch, weil er hat das gelesen. Und es ist halt einfach, ja, also es ist, das Argument ist einfach Nationalismus. Also der Untertitel von dem Buch ist Mein Bruch mit dem Pazifismus und da geht es eigentlich darum in dem Buch, ja, ich dachte früher, Gewalt lässt sich, also Gewalt reproduziert nur weitere Gewalt und jetzt glaube ich das nicht mehr. Jetzt glaube ich, Staaten müssen eben wehrhaft sein und müssen im Zweifelsfall auch, und das ist nicht schön, und ja, dann gibt es Zwangsrekrutierungen, aber das gehört dann irgendwie dazu. Und wir müssen ja alle irgendwie kämpfen.
Ja, und die Widersprüche aushalten.
Immer ganz viele Widersprüche und so weiter, und da komme ich jetzt auch nochmal gleich drauf. So, und Arthur Weigand ist auch häufig anscheinend in der Ukraine gewesen, hat da gedolmetscht für Truppen, beziehungsweise hat gedolmetscht für ukrainische Truppen, die an deutschen Panzern ausgebildet wurden, so wie, wenn ich das richtig verstanden habe, und schreibt da so ein bisschen eben drüber. Also dieses Buch ist keine wirkliche theoretische Abhandlung, so wie Ole eben über die Wehrpflicht geschrieben hat in seinem Buch, sondern es ist eigentlich ein Erfahrungsbericht. So. Und dass er es halt wichtig findet, dass sich die Ukraine irgendwie verteidigt und für ihn gibt es halt auch die Ukraine einfach so ein Ding und nicht vielleicht ein Staat, der halt aus, wo die Bürger eventuell irgendwann andere Interessen haben als der Staat. Und das sehen wir halt in diesem Artikel, so von wo ich gerade Teile draus vorgelesen habe.
Und dann, diese Diskussion, ja, also
genau,
wer war da noch
genau,
beteiligt?
Die Diskussion.
Oder wer von nur wir organisiert? Beide. Ich finde das ja immer.
Es waren nur wir beide und halt der Moderator war der Vorsitzende von diesem Presseverband.
Mhm.
Und dann waren ungefähr 10 JournalistInnen eingeladen.
Oder, ach so klein.
Ja, genau. Es war halt wirklich, es war im Prinzip eine Pressekonferenz.
Ah, okay.
Es war eine Pressekonferenz mit den eingeladenen JournalistInnen aus diesem Presseverband. Also man konnte da auch nicht einfach so hin. Und es war zum Beispiel, also es war ein Korrespondent aus den Niederlanden da, ich glaube einer aus Japan, einer aus Mexiko, einer aus Norwegen, einer aus Italien. Und dann haben Arthur und ich jeweils quasi unsere kurzen Statements gemacht und dann ging es in die Fragerunde mit den anwesenden JournalistInnen. Es war interessant, mit einfach Leuten aus verschiedenen Ländern mal so zu reden, wie die Berichterstattung auch wahrnehmen. Und es ging dann halt ganz schnell in so eine Richtung, wo ich dann immer wieder gefragt wurde, ja, was soll die Ukraine denn machen? Ja, was sollen sie denn machen? Sollen sie jetzt weiterkämpfen? Sollen sie aufgeben? Sollen sie bla bla bla? Also ich wurde eigentlich direkt immer in so eine militärstrategische Rolle gedrängt. So,
und was soll die Nationalstaates.
Genau, was soll die Ukraine denn jetzt machen? Und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur geantwortet, ja, es ist ja schön, dass ich hier mal vor der quasi versammelten westeuropäischen oder westlichen Presse so sitze. Und deshalb wäre meine Antwort eben, ich bin kein Militärstratege, ich fühle mich nicht wohl in dieser Rolle, aber vielleicht sollte man halt einfach mal Situationen so beschreiben, wie sie ist. Und nicht immer nur von der Ukraine schreiben, die sich verteidigt und die Ukraine, die auch unsere Freiheit verteidigt, sondern es ist nicht die Ukraine, die das verteidigt, sondern es ist der ukrainische Staat oder die ukrainische Regierung, die ihre Bürger in die, in Anführungszeichen, Pflicht nimmt. So. Und dann hatte ich auch diesen Artikel ausgedruckt dabei und habe immer wieder Textstellen daraus vorgelesen. Also die schockierendsten Textstellen, zu denen ich noch kommen werde, einfach um diesen JournalistInnen, die, würde ich sagen, alle jetzt keine unbedingt staatskritische Position hatten, denen mal so zu sagen, hier, guck mal, so kann man auch berichten. Also man muss nicht immer nur schreiben, ja toll, die Ukrainer wünschen sich mehr Waffen und wir müssen alle ein bisschen kriegstüchtig werden und die Ukraine verteidigt auch unsere Werte und so weiter und so fort, sondern man kann halt auch actually mal, you know, das beschreiben, was ist. Also das ist ja die...
Ich will ja auch gar nicht sagen, dass es nicht auch UkrainerInnen gibt, die wirklich sagen, wir wollen kämpfen, wir müssen kämpfen, wir brauchen Waffen. Ja. Also wirklich auch in größeren Gruppen und Verbänden und so weiter. Jetzt nicht nur staatstragend von ministerialer Seite aus, sondern, oder präsidialer Seite aus. Aber wenn halt nur diese Stimmen vorkommen und die vielen Hunderttausenden oder Millionen von vor allem jungen Männern, aber auch von anderen Personen, die halt fliehen und da keine Lust drauf haben, die halt kaum vorkommen, dann hat man ein ähnliches Missverhältnis wie oft, wenn es um so eine Kriegsberichterstattung geht, wo du halt auf noch nöcher auf Panels sitzt, wo ein Großteil der Bevölkerung sich auch hierzulande gegen Wehrtüchtigkeit und gegen das, du weißt schon, ausspricht.
Ja.
Aber auf den Panels davon nichts zu hören und nichts zu sehen ist.
Also das war auch eigentlich immer nur das einzige Argument, was Arthur Weigand so ein bisschen gemacht hat, nämlich, dass er meiner grundsätzlichen Analyse darüber, was das Verhältnis zwischen Staat und Bürger ist, nämlich dass der Staat nicht lieb fragt, ob die Bürger ihn verteidigen wollen, sondern dass, wenn der Staat seine Souveränität verteidigt, dann werden die Leute halt einfach eingezogen. Dem hat er auch gar nicht so richtig zugestimmt, er findet es halt nur gut. Also daran hat er gar nicht so viel auszusetzen und ja, das ist schlimm mit diesen ganzen Zwangsrekrutierungen, aber er hat dann auch immer gesagt, ja, es gibt ja auch die andere Seite und wir müssen die auch sehen und es gibt ganz viele, die das noch freiwillig machen. Und ich denke mir immer so, ich habe dann auch gesagt, ja, das mag ja sein, das bestreite ich auch gar nicht. Aber wenn das, wie du gerade gesagt hast, wenn das die einzige, Seite ist, die da groß seit fast 4 Jahren Gehör findet und immer nur geschrieben wird von der Ukraine, als wäre das so ein Monolith und als wäre das so alles okay, wenn der Staat da halt seine Bürger einfach wirklich zu Hunderttausenden in den Krieg zwingt, dann ist es halt einfach so. Das ist so unfassbar. Es gibt ja eine Stelle im Text, wo es keine Worte gibt, gibt es einerseits doch Taten, sich verstecken, das Vermeiden oder Nichtbefolgen des Befehls zu kämpfen. Andererseits ist das ukrainische Internet inzwischen voller Videos von Zwangsrekrutierungen und Widerstand dagegen. Sie werden von Passanten gefilmt und hochgeladen. Internationale Medien ignorieren sie weitgehend. Es war toll, weil ich saß am Freitag eben vor internationalen Medien und konnte das ihnen einfach mal so vorlesen. Es geht dann weiter in die Beispiele und das ist eigentlich das, was ich, um was es mir ging und um was es mir auch jetzt geht. Ich lese vor. Ein Video stammt aus dem Gebiet Vinnytsia. Es wurde von einer Frau aufgenommen, die auf dem Beifahrersitz eines Autos saß, das auf einer Straße angehalten hatte. Sie dreht sich um ihre beiden dünnen Töchter auf dem Rücksitz zu filmen, vielleicht 7 oder 8 Jahre alt, zarte Gesichter, blondes Haar. Zuerst wirken sie neugierig, aber dann schreien die Eltern. Schau, was passiert, ruft die Frau. Sie schlagen auf unser Auto ein, ein TCR-Typ. Die Mädchen schreien, bekreuzigen sich und beten. O Herr, bitte hilf uns, O Herr, bitte hilf uns. Die Mutter versucht zu erklären, was passiert ist. Der Vater hatte nicht angehalten, als er vom TCR dazu aufgefordert wurde. Soldaten verfolgten sie, und als sie dann stoppen, beginnt einer von ihnen auf das Auto einzuschlagen. Die Scheibe neben dem Fahrersitz geht zu Bruch. Die Kinder sehen, wie ihr Vater gewaltsam zur Mobilisierung abgeführt wird. Wie werden sie damit leben? Ein Freund, der an Epilepsie leidet, floh mit seiner 10-jährigen Tochter zu Fuß. Sie versuchte, die Soldaten abzulenken, damit ihr Vater entkommen konnte. Im Herbst kursierte ein Video, in dem Schulkinder die Abholung ihres Sportlehrers filmten. Sie waren verängstigt und empört. Die Schule verbot, das Video zu posten, aber jemand tat es trotzdem. Im Oktober verbrachte die Schauspielerin Elena Repina, die seinerzeit an der Seite des heutigen Präsidenten Volodymyr Zelensky in der Fernsehserie Diener des Volkes spielte, eine Nacht vor einem TCR-Abend. Darin wurde ihr Mann festgehalten, beide sind 59 Jahre alt. Sie postete zornig auf Facebook und nannte das TCR Faschisten. Medien griffen die Geschichte auf, ihr Mann wurde entlassen. Aber das ist der einzige mir bekannte Fall. Das ist so unfassbar, das ist eine Schauspielerin, die in der Serie mit Volodymyr Zelensky gespielt hat, wo er ja den Präsidenten der Ukraine spielt.
Ja.
Das war ja die Origin-Story eigentlich von Zelensky, dass er den Präsidenten gespielt hat, von dieser Popularität quasi seine Kandidatur als Präsident gestartet hat und dann eine Partei gegründet hat, nachdem er erfolgreich gewählt wurde, die er Diener des Volkes genannt hat. Mhm. Also seine Partei, weil er ist quasi solo in die Präsidentschaftskandidatur gestartet, wurde dann gewählt gegen Poroschenko, also hat gewonnen und hat dann eine Partei gegründet für die Parlamentswahlen, die er dann veranlasst hat. Weil er halt
smart.
Genau, sehr smart. Nur er hat halt seine Partei Diener des Volkes genannt, nach der Serie, wo er den Präsidenten spielt. Also das ist so, also ja, es ist so viel, so Levels an, nicht Surrealismus, aber an eigentlich Vermengung von Fiktion und Realität, wie man sie sonst irgendwie nur so von, keine Ahnung, Jean Baudrillard oder so kennt. Auch, dass diese Schauspielerin dann da der einzige mir bekannte Fall ist, wo jemand dann tatsächlich freigelassen wurde.
Weil sie so eine Macht hatte, weil sie an der Seite des Präsidenten, also an der Seite des Präsidenten, der den Präsidenten gespielt hat, also nicht Präsident war.
Ja.
Naja, du weißt schon.
Es geht
also
weiter.
Ich muss an die Gesellschaft des Spektakels denken.
Ja.
Aber gut.
Ja. Es geht weiter. Dmytro Voloshin, Kommandeur des 8. Luftangriffskorps, gibt auf Facebook zu, dass praktisch alle seiner Männer bussifiziert wurden. Sie kämpfen gut, sagt er. Was sollen sie sonst tun? Das Wichtigste ist, die richtigen Bedingungen zu schaffen. Ein bitterer Kommentar unter seinem Posting, Doppelpunkt, die richtigen Bedingungen zu schaffen, bedeutet, die Personen so hart zu schlagen und ihnen solche Angst einzujagen, dass sie sich mehr vor ihren Vorgesetzten fürchten als vor dem Feind. Eines Morgens sah ich ein Video vom Strand bei Odessa. Kinder spielen TCR. Zwei Jungs jagen einen Dritten und schnappen ihn an den Armen. Er versucht, sich zu befreien, aber sie führen ihn dem Schicksal zu. Jüngst kommt es vermehrt zu Zusammenstößen zwischen Zivilisten und Mobilisierungseinheiten. Veteranen und demobilisierte Soldaten stehen dabei oft auf der Seite der Zivilisten. Im August gab es spontane Demonstrationen in den Städten Kowel und Vinnytsia. Menschen versuchten, in Einberufungszentren einzudringen und die dort festgehaltenen Personen zu befreien. Aus irgendeinem Grund ignorierten die internationalen Medien diese eindrucksvollen Proteste. Auch das konnte ich dann vorlesen und auch diese, also allein diese Stelle mit den Kindern, die da am Strand quasi Einberufungskommandos spielen, das ist so, es ist, also, da fehlen einem einfach die Worte. Das passiert zwei Staaten östlich von Deutschland.
Und zwar in einem Land, das ja noch als zumindest westlich orientiert gilt, als in Grundzügen demokratisch, also mit Einschränkungen einfach wegen Korruption, man kennt ja die Geschichte und, ne? Aber ich meine, wenn wir dann noch weiter gucken nach Russland, wir dürfen uns ja nicht vormachen, das ist ja genau dasselbe in Russland, nur wahrscheinlich noch viel krasser, noch viel verdeckter, weil du hast ja keine Journalistinnen, die da einfach frei rumsuchen können, sondern das muss alles über sehr verdeckte Kontakte ins Licht der Öffentlichkeit kommen, wahrscheinlich noch unter viel krasseren Verhältnissen als jetzt in der Ukraine. Und dazu gab es auch Veröffentlichungen und dann hast du halt nochmal einen anderen Turn, beispielsweise so in Moskau, was ja einfach als riesige Metropole auch krass technifiziert ist und da hängen halt überall Kameras mit Gesichtserkennung. Alle Männer zwischen 18 und 30 müssen halt auch ständig, also werden überwacht. Es gibt Akten davon, die müssen jeden Umzug melden. Da gibt es genauso Einberufungskommandos. Allein in Moskau haben die auch jetzt, glaube ich, letztes Jahr von 8000 Männern, die sie da eingezogen haben für den Wehrdienst, haben sich halt 500 gewaltsam widersetzt. Es gibt Berichte von Folter in diesen Sammelzentren, also wo die wirklich mit Elektroschocks und so dazu gebracht werden, sich entsprechend einberufen zu lassen. Ja. Also die Methoden, um Menschen so eine krasse Angst einzujagen, wie du es gesagt hast, dass sie mehr Angst vor ihren Vorgesetzten oder von den Institutionen, die zu dem Staat gehören, den sie schützen sollen, haben, als vor dem Feind, also der sie dann im Schützengraben erschießt oder von irgendeiner Drohne abknallen lässt, das ist doch krass. Also ich finde sowieso, dass in diesen ganzen Diskussionen und Diskursen über Wehrpflicht so wenig darüber gesprochen wird, was es eigentlich bedeutet, auf Befehl zu töten. Was mit Menschen gemacht werden muss, wie Menschen psychologisch deformiert werden müssen, damit sie zu diesen Grausamkeiten fähig sind. Also Grausamkeiten jetzt nicht allgemein die, weiß ich nicht, Grausamkeit des Krieges und das Unnötige, sondern wirklich das ganz konkrete Töten von Menschen. Das ist uns nicht ohne Hemmungen gegeben. Das machen Menschen nicht ohne Hemmungen. Das sind sehr große Hemmungen und die müssen unter ganz krassen Bedingungen aufgebrochen werden, damit es auf Befehl hin funktioniert. Das ist ja nicht so, dass man jetzt in der Notwehr oder so ist und da stellt jemand ein Messer dir gegenüber und so weiter, sondern du wirst ja schon darauf gepolt, gleich wird das passieren und du gehst da rein. Also normalerweise, weiß ich nicht, wenn da vorne jemand steht mit einem Messer, dann sagen alle Leute, flieh, so schnell du kannst. Denn wer möchte dann da hingehen? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also vor allem, wenn du weißt, dass der sichere Tod ist. Und diese Form von Gewalt, die man diesen Menschen antun muss, damit sie Gewalt antun. Das ist so unterrepräsentiert, wenn man Leuten fragt, ja, Wehrpflicht, was soll das und so, dann kommt so, ja, ich habe gelernt, mein Bett zu machen und pünktlich, weiß ich nicht, aufzustehen und zu einem Termin zu kommen. Ich denke mir so, Alter, also wenn du ein Jahr lang Wehrpflicht brauchst, was eben mit diesen Methoden des Drills dich auf langfristige Sicht dazu erzieht, andere Menschen, die du nicht kennst, zu töten und du nur daraus ziehst, ja, ich kann mein Bett machen und komme pünktlich zu einem Termin, dann hast du wirklich ganz andere Probleme und ganz andere Baustellen, um die du dich vielleicht kümmern solltest. Als jetzt hier Leuten die Wehrpflicht anzuempfehlen. Ist doch irre.
Ich meine, das ist ja auch
hat
nur so eine
auch
Sache, die...
auch nichts geschadet. Ja, schön und gut.
Offensichtlich aber... ja schon. Offensichtlich schon. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, die eigentlich in allen Militärfilmen und Filmen über den Krieg so drinsteckt. Also auch Full Metal Jacket oder so.
Voll, aber diese im öffentlichen Diskurs keine Rolle. Also man sagt oder, also ganz abstrakt die Wehrpflicht. Oder ganz abstrakt irgendwie, wir müssen verteidigungsfähig sein. Dass das ganz reale Töten von Menschen enthält. Das
ja,
kommt
das
nicht
sowieso.
Vor.
Das sowieso, aber auch diese Rituale, die so bei der Bundeswehr oder auch bei anderen Armeen sicherlich stattfinden, die ja nur auf Erniedrigung abzielen. Also ich habe auch Freunde, die noch die Wehrpflicht hatten, also die quasi vor 2011 das gemacht haben, die dann da Zeit verbracht haben in der Bundeswehr, wie auch immer lang das damals war, dann in der Endphase. Und die haben auch erzählt, also du wirst halt morgens um 5 irgendwie aus dem Bett gescheucht und dann musst du da erstmal irgendwie ein paar Kilometer rennen und dann wirst du den ganzen Tag einfach getriezt und dann gehst du spät ins Bett und dann wirst du wieder um 5 aus dem Bett geprügelt und dann machst du das Ganze nochmal.
Klingt wie Lohnarbeit.
Genau, und der Punkt davon ist aber nicht die körperliche Ertüchtigung, sondern die das Mürbe machen, also das Erniedrigen, das Einformen und wirklich zusammenstauchen von jedem eigenen Willen. Also der Punkt davon ist halt nicht, dass man fähig sein muss, früh aufzustehen und irgendwie lang zu laufen. Also das gehört auch dazu, diese körperliche Ertüchtigung. Aber da geht es viel eher um diesen Drill, um dieses wirklich Zusammenstauchen von jeder Form von, also menschlicher Resistance dagegen, was einem da angetan wird, weil es halt eben
und
so
mit jeder Phase offensichtlich
ist.
Widerstrebt.
Genau,
sonst
und
was,
weil
es ja nicht
es unnatürlich
werden.
Ist, weil es so unnatürlich ist, muss diesen Leuten diese psychische Gewalt angetan werden. Und das ist der Punkt. Und was dieser Kommandant da auf Facebook geschrieben hat, was sollen sie sonst tun? Das Wichtigste ist, die richtigen Bedingungen zu schaffen. Ja, die richtigen Bedingungen sind ja genau das, was danach dann geschrieben wurde, nämlich dass die Leute vor dem eigenen Kompanieführer mehr Angst haben als vor dem Feind, weil sonst macht man das einfach nicht.
Genau, und wenn dann das nächste Argument kommt, ja, aber das muss ja so sein, sonst würde das Prinzip Armee ja gar nicht funktionieren, dann würde ich sagen, ja, ganz genau.
Ja,
das
genau,
will ich ja auch nicht, dass es funktioniert.
Ja.
Weil es aufgrund, also, weil diese Gewalt nur auf Grundlage von Gewalt verübt werden kann.
Ja.
Ja.
Ich gehe mal Richtung Ende von dem Text.
Mhm.
Ich kenne einen 55-jährigen Übersetzer mit chronischen Erkrankungen, der sich das Schlüsselbein gebrochen hat, um nicht eingezogen zu werden. Das sei die sicherste Methode. Ich kenne auch einen Designer, der sich eine Niere entfernen ließ, um für eine Befreiung wegen Behinderung in Frage zu kommen. Auf Telegram erfuhr ich von einem Wehrpflichtigen in Kiew, der sich an Händen und Hals Schnitte zufügte, um entlassen zu werden. Auf Instagram erzählte eine bekannte Freiwillige aus Saporischschja sogar von einem Mord in einem Einberufungszentrum. Der Vater ihrer Freundin, ein 52-jähriger ehemaliger Kämpfer, sei zwangsweise erneut eingezogen worden und keine 24 Stunden später verstorben. Als seine Leiche der Familie zurückgegeben wurde, habe sie Spuren von Schlägen gezeigt. Die Freiwillige appelliert an Journalisten und Zivilgesellschaft, aber die Geschichte ist schon fast wieder vergessen, begraben unter anderen, die noch dramatischer erscheinen. Einen Absatz weiter. Beiden wurden ihre Telefone abgenommen, gängige Praxis in Wehrpflicht- und Ausbildungszentren. Manchmal hört man wochenlang nichts von Mobilisierten, weiß nicht, ob sie noch leben. Einige haben ein illegales Handy, Kameraden meines Freundes teilen mir Neuigkeiten mit. Demnach wurde auch in dieser Ausbildungseinheit fast alle zwangsmobilisiert. Auf der Straße, an der Haustür, bei Alltagsaktivitäten. Ich höre von Bestrafungsriten. Verweigert einer die Unterschrift, sich freiwillig gemeldet zu haben, oder versucht er die Flucht, wird er an einen Baum gefesselt und gedemütigt, auch im Winter. Warum nur diese hart erzwungene Stille? Der Krieg hat die Illusion geschaffen, dass die Anerkennung einer Art von Erfahrung eine andere schmälert. Als ob die Freiheit der Wahl die Entscheidung entwertet, sich dem militärischen Widerstand gegen die Invasion anzuschließen. Als ob die Kritik innerer Gewalt in einer Gesellschaft, die sich verteidigt, nur bedeuten kann, für den Feind zu arbeiten. Dieses erzwungene Schweigen hilft der ukrainischen Gesellschaft nicht. Es normalisiert und legitimiert eine abnormale, kriminelle Situation. Es zwingt die Menschen zu akzeptieren, dass Gewalt natürlich und stets zu erwarten ist, ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Der Hilferuf jener Mädchen, deren Vater vor ihren Augen verschleppt wird, verhallt ungehört. Und auch das ist eine Antwort. Und damit endet der Artikel. Also das ist so sensationell. Das ist
richtig krass. Also ich habe das Gänsehaut gehabt gerade.
Das ist richtig heftig. Also diese erzwungene Stille, das ist genau, ja. Das ist eben eine erzwungene Stille, die in, also es ist ja nicht so, dass da jemand in diesen Redaktionsstuben anruft und sagt, ihr dürft da nicht darüber berichten oder so, sondern
es wird als Verrat wahrgenommen.
Genau, es ist ein so internalisierter Nationalismus, so ein internalisierter, so eine Überzeugung von wegen, dass wir alle auf der richtigen Seite stehen und deswegen müssen die jungen Leute da oder die mittelalten Leute oder Männer in der Ukraine müssen da jetzt auch mal ran und Russland hat diesen Krieg begonnen oder diese Invasion 2022 eben gestartet und da hat ja auch niemand, der irgendwie klar denkt, Zweifel dran, aber das legitimiert dann einfach alles und dann gibt es auch nur eine ukrainische Gesellschaft, es gibt eine Ukraine, die alle das Gleiche will wo alle das Gleiche wollen. Und diese kleinen Geschichten, die dann eben in diesem Artikel mal so wirklich auf Länge ausgebreitet werden, die sind so, also die sind so verstörend. Und dann habe ich die auch also zum Teil vorgelesen am Freitag bei dieser Diskussion. Und es ist auch nicht so, dass man dann irgendwelche Widerworte bekommen würde, weil natürlich nicht, was soll man dagegen sagen, selbst wenn man der größte Supporter von dem ukrainischen Staat und der ukrainischen Armee ist, dann das kann man sich nicht schönreden, das kann niemand schönreden und dann kann man eigentlich nur betreten schweigen. Und ich hoffe, dass dieses kurze betretene Schweigen wenigstens so ein bisschen was gebracht hat. Also ich hab danach auch noch nett mit einigen von den JournalistInnen da geredet. Ich will nicht sagen, dass die alle irgendwie ideologisch verblendet werden oder so. Ich kannte die auch alle nicht. Ich weiß nicht, wie die persönlich oder individuell da berichten bei ihren Zeitungen, definitiv. Aber die waren in dem Moment halt der Repräsentant von einer weiteren Pressewelt, die bisher nicht so großes Interesse an diesen einzelnen Schicksalen gezeigt hat. Und deshalb fand ich es sehr wichtig, dass ich da diesen Artikel mal so mitgebracht habe.
Und das erinnert mich auch gerade nochmal an den Punkt, den hatten wir schon mal in einem anderen Podcast oder in einer anderen Folge unseres Podcasts besprochen, dass es ja einfach nicht sein kann, dass wir hier für die sogenannte Verteidigung der westlichen Werte alle westlichen Werte über Bord werfen.
Ja.
Um genau das zu tun.
Ja.
Um sie hochzuhalten. Was ist denn das für eine Farce oder für eine Scheinheiligkeit? Das kann nicht sein.
Ja.
Also entweder sind sie gültig und zwar universell gültig oder sie sind es einfach nicht. Dann sind sie einfach nur pragmatische Mittel, um sich moralisch überlegen zu zeigen oder opportunistische Weisen, eine Gesellschaft zu strukturieren, wenn es ihr gerade in den Kram passt, dann kann man es auch lassen mit den Menschenrechten und mit den Freiheitsrechten und mit den Friedensappellen und so weiter.
Ja. Ja.
Ja, krass.
Betretendes Schweigen.
Kannst du vielleicht noch einmal sagen, wie der Artikel hieß, damit die Leute, die das nachlesen wollen, auch nochmal in Gänze tun können?
Definitiv. Also der Artikel im Freitag heißt Bussifizierung in der Ukraine, wie der Krieg spricht und wovon er nichts hören will. Und von Jewgenia Belorussets. Und den Essay gibt es auch auf Englisch mit dem Namen The Demand for Silence. Genau. Also da wird man, finde ich, es ist eine Paywall, glaube ich, aber die erzähle ich auf die ZuhörerInnen, dass sie das zu umgehen wissen, wenn sie kein Abo vom Freitag haben.
Genau, und vielleicht noch einen letzten Gedanke noch, der mir dazu kam, als ich das ja auch mal gesagt habe, dass in Russland der genauso ist. Und dann nochmal der Punkt, diese Form von Menschen in Busse zerren und abschleppen und irgendwo hinbringen, wo sie nicht sein möchten, im Namen eines Staatsschutzes, das sehen wir in allen Ländern dieser Erde, ob sie demokratisch sind oder nicht.
Ja.
Sofern der Staat sich in einer existenziellen Weise bedroht sieht. Und da ist dieser Punkt, dass die Interessen eines Staates nicht die Interessen seiner BürgerInnen sind, immer und immer wieder zu wiederholen. Also sie können identisch sein, aber sie sind es oft und auch oft in krasser Weise nicht. Und wer das nicht sieht und weiterhin so einen Nationalismus für eine gerechtfertigte Position hält, die man von der linken Seite aus durchaus auch mal aushalten kann als Widerspruch, würde ich sagen, sorry, da müsst ihr echt nochmal ein bisschen hinschauen, was ganz real passiert mit diesen Menschen.
Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja, das wiederhole ich ja auch quasi gebetsmühlenartig in meinen Videos, dass die eine Demokratie und eine Diktatur, wenn sie jeweils ihre Souveränität verteidigen, sich in ihren Mitteln und ihrem Zugang und ihrem Zugriff auf ihre Bürger gar nicht so unterscheiden. Und dann kann man da nicht mehr von der menschenliebenden Demokratie und der menschenfeindlichen Diktatur sprechen. Ich habe vielleicht noch ein ganz finaler Punkt dazu. Ich habe am Wochenende mit einem Freund geredet, der sich viel so mit der Geschichte von Osteuropa beschäftigt hat und der da ziemlich viel Ahnung hat. Und der hat erzählt, dass die Rekrutierungen in Russland oft ja eben tatsächlich über ökonomischen Zwang laufen. Also einfach gesagt wird, hey, man bekommt bis zu, ich glaube, 2.500 Dollar, was einfach wahnsinnig viel Geld ist, für zum Beispiel Familien, die halt irgendwo in Sibirien, in den entlegenen Regionen wohnen. Und dann für die Söhne dieser Familien auch einfach der wahnsinnige Druck da ist. Ich will ja meiner Familie irgendwie eine Art von Wohlstand, aber sozialem Aufstieg, Möglichkeit, irgendwie ein bisschen finanzielle Entspannung zu erleben, den möchte ich ja diese Möglichkeit geben. Also, dass es dann eben nicht nur der Druck ist, setz dich für deinen Staat ein, sondern deine Familie hat ganz materiell ganz große Vorteile davon. Und mein Kumpel meinte, dass eben die Rekrutierungen auch zu einem großen Teil nicht in den urbanen Zentren stattfinden, sondern eben im Hinterland und dass dahinter auch zu einem gewissen Grad auch eine eigentlich fast schon eine ethnische Säuberung stattfindet, indem man einfach die ethnischen Minderheiten in der großen russischen Föderation in die Armee holt, die dann da verheizen.
Ja.
Und dadurch eigentlich einem russischen ethnisch-nationalistischen Chauvinismus Ausdruck verleiht, indem man gewisse kulturelle, ethnische Minderheiten halt einfach ein bisschen früher in den Krieg beordert.
Und du hast ja so viele Ebenen und so viele Layers, was das angeht, weil ich meine, dadurch, dass sie eine Minderheit sind und eben in einem russischen, wie gesagt, ethnischen Chauvinismus sowieso kein hohes Standing haben und okkupiert oder wie auch immer kontrolliert werden, sie eben in einer so krass marginalisierten Position sind, auch ökonomisch, dass eben diese ökonomischen Hebel ziehen, dann werden sie noch im Krieg verheizt, wo kein Hahn nachkräht, weil sie einfach sowieso nicht medial stattfinden, weil sie sowieso nicht von Interesse sind. Also da kommt einfach so viel zusammen, was man einfach krass kritisieren kann und kritisieren muss.
Ja.
Ja, das ist vielleicht auch was dann echt nochmal ein bisschen anders ist oder ein bisschen besonders in Russland, was jetzt so bei den ukrainischen Zwangsrekrutierungen so vielleicht nicht zu spüren ist.
Weil halt weil Russland einfach so unfassbar groß ist und so viele verschiedene ethnische und kulturelle Minderheiten und Gruppen irgendwie in sich aufnimmt.
Und deswegen ist ja auch, wenn dann so die Frage kommt, ja, was sollen wir denn jetzt machen?
Mhm.
Gerade so aus einer deutschen Perspektive oder so, ist ja immer die Sache, gut, ja, was heißt das denn? Also wenn wir uns dafür einsetzen, dass Menschen frei entscheiden können, ob sie an die Front gehen oder nicht, in der Menschen ihr Leben schützen dürfen, weil es ihr Leben ist, was sie mit ihnen durch ihre Geburt verliehenen Menschenrechte auch schützen dürfen vor einem Staat, der darauf Zugriff haben möchte, dann muss es doch selbstverständlich sein, dass alle Menschen, die fliehen und nach Deutschland kommen, also einer der reichsten Länder der Welt, auf jeden Fall Schutz finden. Auf jeden Fall. Jegliche Form von politischer Intervention, die sagt, jetzt müssen die ukrainischen Männer aber wirklich zurück in die Ukraine, das geht ja nicht so weiter, oder die auch russische geflohene Männer nur unter schweren Bedingungen annehmen, das kann nicht sein. Also da würde ich sagen, allererste Pflicht ist es, also wie gesagt, ich bin auch gegen Waffenlieferungen, wegen der Rüstungsindustrie und so weiter, aber jetzt, wenn ich jetzt mal so eine, sagen wir mal, eine gemäßigte sozialdemokratische Position oder sowas einnehmen und sagen, ja, wir sind nun mal eben im Krieg und da muss man auch mal Rüstung liefern. Ja, meine Güte, aber dann verlange ich aber wenigstens, dass im Gegenzug oder zumindest im gleichen Atemzug dieses unbedingte Fluchtrecht aller Menschen, die eben an einem Krieg nicht teilnehmen wollen, unter allen Umständen geschützt wird. Also, dass man das heute so sagen kann und so fordern kann, ohne dass es einen gewaltigen Shitstorm in dieser Gesellschaft gibt, über die skandalöse oder moralische Bankrotterklärung solcher Statements, das ist eigentlich nicht anders zu erklären als dadurch, dass wir bereits in so einer Militarisierung oder so ein Einstimmen auf den Krieg schon sehr weit vorangeschritten sind in Deutschland.
Ja, vielleicht als finalen Punkt, Omid Noripur, der ehemalige Grünen-Chef, meinte der meinte vor ein paar Wochen, ich glaube auf dem Grünen Parteitag, Menschenmaterial, das gibt es nur bei Putin. Wir sind eine Demokratie. Hier gibt es kein Menschenmaterial. Und Markus Söder.
Okay. Das ist ja interessant. Also, würde er es denn hier nehmen, wenn Leute. Du hast doch jetzt letztens ein Video gemacht, wo du einen Ausschnitt von einer Phoenix-Runde oder so gebracht hast, wo der eine Militärbedienstete, keine Ahnung, was der war, nochmal so ganz klar gesagt hat: Im Verteidigungsfall
werden alle eingezogen.
Werden alle eingezogen. Punkt.
Ja.
Da ist hier nicht mit da gibt's keine Lotterie mehr, kein Losverfahren, wen trifft's, wen trifft's nicht, dann werden alle eingezogen. Punkt. Das war seine Aussage. Und er ist ein Vertreter der Institution Militär. Also
das meinen die alle nicht so. Das ist alles nur, und das hat nichts mit Menschenmaterial zu tun, rein gar nicht. Das ist ganz populistisch, wenn man das sagt. Naja, auf jeden Fall, Markus Söder meinte dann kurz danach, ich glaube vor zwei Wochen oder so, meinte Markus Söder, dass die jungen ukrainischen Männer in Deutschland quasi in die Ukraine mal zurückgeführt werden sollen, also abgeschoben werden, weil es ist ja deren Pflicht, das Land zu verteidigen. So. Und da muss ich dann schon auch fragen, gut, nicht nur hat gegenüber der deutschen Bevölkerung, der deutsche Staat im Zweifelsfall ein ziemlich instrumentelles Verhältnis, was man durchaus mit dem Begriff Menschenmaterial beschreiben könnte, sondern eben auch zu jungen ukrainischen Kriegsgeflüchteten, weil man halt sagt, gut, ist doch eure Pflicht, da das Land zu verteidigen. Und ich möchte daran erinnern, 2015, wo die Geflüchteten aus Syrien nach Deutschland kamen, da haben das nur die Allerrechtesten gesagt. Von wegen, es sind doch junge Männer, die sind doch vital aus, sie sollen doch mal ihr Land verteidigen und wieder aufbauen und so weiter und so fort. Also da war ganz klar, das ist ein Talking Point, das sagen nur die Rechtsradikalsten der Rechtsradikalsten. So. Und mittlerweile ist
aber in Syrien war das schon wegen Bürgerkrieg und so weiter, das war schon so ein bisschen anders gelagert als jetzt ein relativ klar, das
war jetzt
zu benennender
nicht irgendwie
invasorischer Krieg. Also
das war jetzt kein zwischenstaatlicher irgendwie Konflikt, wo es um so Zwangsrekrutierungen geht. Aber dieser Punkt, dass Leute irgendwie kein Recht hätten zu fliehen, weil du mein, eben nur gerade von eben Kriegsgeflüchteten gesprochen hast, diese Menschen sind vor Krieg geflohen, vor Krieg, Zerstörung und einfach ökonomischer Deprivation. Ja. Und auch da kam eben zum Teil dieser Talking Point von wegen, ja, das ist doch deren Land, die sollen doch da mal bleiben, die sollen sich da quasi ertüchtigen. Es ist ja auch also eine patriotische Pflicht. Das kam wirklich nur vom rechten Rand. Und mittlerweile ist das in leicht anders gelagerter Form, aber komplett angekommen in der Mitte, dass es Leute, also die eigentlich, dass es so eine patriotische Pflicht gibt, gerade von jungen Männern, sich für ihr Land zu betätigen. Egal, ob das jetzt quasi der Wiederaufbau nach einem Bürgerkrieg ist oder eben das Kämpfen in einem zwischenstaatlichen Krieg. Und das finde ich schon heftig.
Und ich finde auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, wenn du den Punkt machst, dass Demokratien und Diktaturen gerade im Kriegsfall ein sehr ähnliches Gesicht zeigen, weil es eben auf Zwängen beruht. Und da kann man sich ja eben die Berichte von sowohl russischen Zwangsrekrutierungen anschauen wie von ukrainischen. Und wenn man nur die Geschichten sieht, sind die Unterschiede nicht so wahnsinnig groß. Mhm. Dann heißt ja nicht, dass man nicht jetzt hier einen russischen Autoritarismus gleichsetzen muss mit dem, was noch von Demokratie in der Ukraine übrig ist. So, mhm. Das finde ich auch völlig vermessen. Also ja, Putin hat einfach nochmal ganz andere Befugnisse und es gibt überhaupt gar keine Form von Gewaltenteilung mehr. Also das ist schon eine ganz andere Ausschaltung auch von Opposition. Das ist in jeder Hinsicht tausendmal krasser. Aber gleichzeitig kann es doch nicht das Argument sein, dass nur weil ein Land eine mehr oder weniger funktionierende Demokratie ist, wie gesagt, in der Ukraine eher weniger als mehr.
Ja.
Also jetzt gerade vor dem Krieg gab es ja auch viele Untersuchungen davon, über die vielen Mängel auch in der ukrainischen Demokratie, was da noch zu tun gibt und so weiter. Das kann doch nicht der einzige ausschlaggebende Punkt sein, an dem man dann moralisch bemisst, ob junge Männer in den Krieg ziehen müssen und ihr Land verteidigen müssen oder nicht.
Ja.
Also das kann es doch nicht sein.
Ja.
Also sowohl, weil eben Menschenrechte universell sind, um es nochmal zu wiederholen, und vor staatlichem Zugriff schützen sollen, als auch eben gerade im Kriegsfall, wo Staaten, ob sie demokratisch oder autoritär sind, ähnliche Methoden haben, um vor allem junge Männer in die Schlacht und damit in das Morden und in das Sterben hineinzuzwingen.
Ja.
Weil was wäre, wenn die Ukraine ein autoritär geführter Staat wäre? Also keine Demokratie, sondern ähnlich autoritär wie Putin. Ich denke, das würde deutlich was verändern an der Art und Weise, wie wir hier vom hohen moralischen Ross des Westens über die Ukraine urteilen. Und es wäre auch deutlich was anderes, wenn die Ukraine nicht pro-westlich gewesen wäre.
Ich glaube, das ist der viel größere Unterschied.
Ja, also wahrscheinlich auch geopolitisch und so weiter. Aber ich meine jetzt wirklich so, jetzt nicht auf so einer geopolitisch-strategischen Ebene, sondern wirklich auf so einer moralisch-ideologischen Ebene. Es ist, glaube ich, ein riesiges Argument, was ja auch hier in Deutschland ist. Der Staat sind wir alle. Der Staat sind wir alle, weil wir in einer Demokratie leben. Das wirst du ständig auf diesen Panels und Podcasts und Shows gefragt bei dir. Was ist denn deine Staatskritik? Was soll das denn? Der Staat, das sind doch wir, denn wir können wählen und wir haben Parteien und Meinungsfreiheit.
Aber glaubst du, dass wenn die Ukraine ein ähnlich autoritär geführter Staat wäre, der aber auch pro-westlich ausgerichtet wäre, glaubst du, dass da die letzten 4 Jahre groß anders abgelaufen wären? Also so hier in Deutschland, auch medial und diskursiv?
Ja, das ist jetzt ein bisschen hätte Fahrradkette.
Ja, ja, klar, aber also wer ist eine interessante offene Frage?
Ja.
Naja.
Wir vielleicht auch an dieser Stelle gar nicht beantworten können.
Genau.
Okay. Ja, Simon, jetzt stehen wir hier und haben ungefähr 50 Minuten über Ukraine gesprochen.
Ja.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil wir ja ungefähr sagen, ein Stündchen,
mein
Thema ist ein bisschen zu umfangreich, aber auch zu wenig aktuell.
Ja.
Als dass wir es jetzt bringen müssten. Ich würde sogar fast vorschlagen, lass uns doch an dieser Stelle, weil ich finde auch gerade diese Themen sind so krass. Also ich finde, also es macht auch irgendwie was. Ich meine, du redest die ganze Zeit darüber, ich nicht. Ich finde das irgendwie schon, also es geht mir auch irgendwie sehr nahe.
Ja.
Weil ich das so furchtbar finde, so unendlich furchtbar. Und ich sehe gerade in so, ich meine, der großen Politik, den großen Medienhäusern, so erschreckend wenig Widerstand dagegen. Oder halt argumentativ ein bisschen dürftig, so kleine Richtung aufs BSW, dass ich da echt denke, das kann es nicht sein. Und deswegen würde ich fast vorschlagen, dass wir uns an dieser Stelle, glaube ich, einen Cut machen.
Mhm.
Und wir gehen. Wir haben ja auch letzten Podcast Überlänge gehabt und wir gehen nächsten Podcast in neuer Frische dann rein.
Ja.
Mit Themen, die vielleicht nicht ganz so krass sind.
Ja. Ja. Ja, damit kann ich mich anfreuen. Ich finde es auch gut, wenn wir dem Thema so ein bisschen mehr Raum geben, weil, ja, ich dachte mir so, es ist einfach wichtig, dass dieser Artikel wirklich möglichst weit und breit gestreut wird, weil es so, also, mir fallen da gar keine anderen Worte außer unfassbar ein. Und gerade weil es halt eben so, weil es so Bilder sind und Geschichten, die man, wo man überhaupt kein Problem damit hat, sich vorzustellen, dass die in irgendeiner finsteren Diktatur eben so passieren. Und das ist halt in einem Staat, der ja die letzten 4 Jahre, also wo überall die Flaggen hingen, vielerorts immer noch hängen, die ganze Zeit von unverbrüchlicher Solidarität zwischen den westlichen liberalen Demokratien geredet wird und so weiter und so fort. Und dann einfach so wirklich Geschichten und kleine Fetzen von so, also das ist ja immer nur so kleine Bruchstücke von so einem Gesamtbild. Das Gesamtbild ist ja noch viel brutaler, als was in diesem kurzen Artikel so dargestellt wird, ja. Es fühlt sich so, ja, an wie also aus einer anderen Zeit eigentlich.
Aber ja, halt deswegen ist es halt so, glaube ich, voll wichtig, dass so ein Antimilitarismus auch immer wieder solche Sachen in den Blick nimmt, damit eine Zivilgesellschaft so stark auch antimilitaristisch geprägt wird und ideologisch gefestigt wird, dass man wirklich im Fall der Fälle einfach massenwirksam sagt, nein, das lassen wir nicht mit uns machen.
Ja.
Also
in diesem Sinne, der nächste Schulstreik gegen die Wehrpflicht ist am 5. März.
Am 5. März.
Am 5. März. Und bis dahin werde ich auch noch diverse Tätigkeiten in Preparation auf diesen Streik durchführen. Also ich bin
also falls ihr Leute habt, die vielleicht ein bisschen jünger sind, die vielleicht auch noch zur Schule gehen und die Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, teilt unser Podcast gerne.
Please.
Wir versuchen ja schon irgendwie den so zu gestalten, dass der auch für eine breitere Masse hörbar ist und jetzt nicht nur so super spezialisierte Politikwissenschaftsstudies. Das wäre ein bisschen all.
Ja. Ich bin dann zum Beispiel am 30. Januar mit Ole Nymon gemeinsam bei 99:1 und wir reden da über den kommenden Wehrpflichtstreik, also Schulstreik gegen die Wehrpflicht, so und auch was wir da so an Strategien und Forderungen uns vorstellen könnten. Also freut euch.
Ja, ich bin am 27. Januar mit Ole in Marburg, also nicht mit Ole im Sinne von, dass wir auf einer Bühne stehen, sondern er steht auf einer Bühne, stellt sein Buch vor, aber ich werde anreisen und klatschen. Deswegen, falls ihr da auch Lust habt und in der Nähe von Marburg wohnt im KFZ am 27. könnten wir uns auch sehen. In diesem Sinne, Simon,
in diesem Sinne, lieber
vielen Dank
Ole.
Fürs Vorstellen des Artikels und dir noch eine schöne Woche.
Das wünsche ich dir auch und das wünsche ich euch auch, liebe Leute, da draußen an den Radiogeräten.
Also, genießt den Tag, macht oder den Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, macht euch einen heißen Kakao und
genau, macht euch einen heißen Kakao.
Tschüss.
Tschüss.